Grüß Gott und herzlich willkommen an alle Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Der allgemeine Ruf zur Heiligkeit, das ist heute unser Thema. Bei Heiligen denken viele nur an alte, verstaubte Kirchenfiguren von irgendwelchen extremen Gestalten aus der Vergangenheit, vielleicht weltfremde Asketen und Beter. Eigentlich aber ist jeder von uns mit der Taufe dazu berufen, ein Heiliger zu werden. Papst Benedikt XVI. Hat das Thema auch bei seinem Deutschlandbesuch bei der Jugendvigil in Freiburg aufgegriffen. Wir hören seine Worte.
Liebe Freunde, immer wieder ist das Bild der Heiligen karikiert und verzerrt worden. So als ob heilig sein bedeute, weltfremd, naiv und freudlos zu sein. Nicht selten meint man nur, ein Heiliger sei der, der asketische und moralische Höchstleistungen vollbringe, den man daher wohl verehren, aber im eigenen Leben doch nie nachahmen könne. Wie falsch und entmutigend ist diese Meinung. Es gibt keinen Heiligen, mit Ausnahme der seligen Jungfrau Maria, der nicht auch die Sünde gekannt und niemals gefallen wäre. Liebe Freunde, Christus achtet nicht so sehr darauf, wie oft wir im Leben straucheln, sondern wie oft wir mit seiner Hilfe wieder aufstehen. Er fordert keine Glanzleistungen, sondern möchte, dass sein Licht in uns scheint und dass wir ihm nachgehen. Er ruft uns nicht, weil wir gut und vollkommen sind, sondern weil er gut ist und uns zu seinen Freunden machen will. Ja, ihr seid das Licht der Welt, weil Jesus euer Licht ist. Ihr seid Christen. Nicht, weil er Besonderes und Herausragendes tut, sondern weil er Christus, euer, unser Leben ist. Ihr seid heilig, wir sind heilig, wenn wir seine Gnade in uns wirken lassen.
Soweit Papst Benedikt XVI. Bei der Jugendvigil in Freiburg im Jahr 2011. Der allgemeine Ruf zur Heiligkeit, das war ein zentrales Thema für den heiligen José María Escrivá, den Gründer des Opus Dei. Manche zucken zusammen, wenn sie Opus Dei hören, aber schließlich zählt José María Escrivá spätestens seit seiner Heiligsprechung klar zu den katholischen Vorbildern. Was er unter allgemeinem Ruf zur Heiligkeit verstand und was für Tipps er dafür gegeben hat, darum geht es heute. Zu Gast ist bei uns ein Zeitzeuge des Gründers, und zwar Prälat Dr. Ortiz aus Essen. Er war Professor für Architektur an der Universität von Navarra in Nordspanien mit einer erfolgreichen Laufbahn. Mit 58 Jahren empfing er die Priesterweihe und stand 13 Jahre als Regionalvikar der Prälatur des Opus Dei in Deutschland in der Leitung. Grüß Gott, Herr Prälat Dr. Ortiz.
Grüß Gott.
Freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie haben den heiligen José María Escrivá noch selbst kennengelernt und mit ihm zusammengearbeitet. Was hat Sie persönlich denn besonders an ihm beeindruckt?
Ja, es ist ein bisschen schwierig zu antworten, weil er war ein Mensch mit so vielen Facetten. Aber man hat mir natürlich manchmal diese Frage schon gestellt. Und ich denke, was mir am meisten beeindruckt hat, ein ganzes Leben, diese 30 Jahre, dass ich an seiner Seite war, war seine Freude, weil natürlich wir wussten, dass er so vieles leiden musste, wegen Krankheiten, wegen also auch Angriffen. Und wir haben immer nur ganz froh gesehen, ganz gelassen, heiter, mit Humor. Und ich werde versuchen, heute auch in meinem Vortrag, vielleicht die Gründe, was ich meine, die Gründe für diese, die Grundlage für diese große Freude, die er hatte. Und er hat uns immer gesagt, wir Mitglieder des Opus Dei mussten versuchen, vor allen Dingen sehr der Freude und des Friedens in der Welt zu sein.
Dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Bitte schön.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, ich hatte das große Glück, 30 Jahre lang sehr oft an der Seite des Gründers des Opus Dei, des heiligen José María Escrivá, zu sein. Nur deswegen wage ich heute hier zu sprechen, weil ich möchte über einige meiner Erinnerungen an ihn erzählen, und von Heiligen können wir alle immer lernen. Ich habe den heiligen Josef Maria zum ersten Mal im Januar oder Februar 1945 in Madrid kennengelernt. Ich besuchte noch die deutsche Schule und bereitete mich für das Abitur vor. Ein Freund von mir hat mir empfohlen, sein Buch Camino, der Weg, zu lesen. Und kurz danach nahm ich in dem Studentenheim, wo dieser Freund wohnte, einen Einkehrtag, den der heilige Josef Maria hielt. Schon beim Lesen des Buches hatte mich die innige Beziehung des Autors zu Jesus Christus beeindruckt. Aber wenn man ihn hörte, war dieser Eindruck noch viel stärker. Er wiederholte uns in diesem Einkehrtag Gedanken, die ich schon in dem Weg gelesen hatte. Zum Beispiel, dass kein anderer bin dich an die Erde binde, als der wahrhaft göttliche Wunsch, Christus zu verherrlichen und durch ihn und mit ihm und in ihm den Vater und den Heiligen Geist. Oder in einem anderen Punkt, hindere nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Vereinige dich mit Christus, um dich zu läutern. Ertrage mit ihm die Schmähungen, das Angespienwerden, die Ohrfeigen, die Dornen, das lastende Kreuz, die Nägel, die dein Fleisch zerreißen, die ganze Not eines Sterbens in Verlassenheit. Versetze dich in die geöffnete Seite unseres Jesus, bis du sicheren Schutz in seinem verbundenen Herzen findest. Und noch ein letzter Punkt. Du suchst die Gesellschaft von Freunden, deren Unterhaltung, Zuneigung und Umgang dir die Verbannung in dieser Welt erträglicher machen. Obgleich Freunde manchmal Verrat üben, das scheint mir gut. Aber warum suchst du nicht jeden Tag und so nachhaltiger die Gesellschaft und Unterhaltung des Freundes Christus, der nie Verrat übt? Wenn ich im Laufe dieser Betrachtungen in Einkehrtag sah, mit welchem Vertrauen Escrivá mit dem Herrn im Tabernakel sprach, war für mich klar, dass Christus sein Freund, sein bester Freund war. Wie anders bei mir. Ich war katholisch und glaubte fest an die Gottheit Jesu Christi. Aber er war für mich weit weg. Er, Christus, war jemand, der vor 2000 Jahren auf der Erde wohnte, aber jetzt war da oben, fern, im Himmel. Wenn ich betete, spürte ich seine Nähe mehr, aber er gehörte nicht zum Kreis meiner vielen Freunde. Deswegen waren für mich ganz passend andere Worte, die der heilige Josef Maria in der Weg geschrieben hatte. Entzünde deinen Glauben. Christus ist keine vorübergegangene Erscheinung, keine Erinnerung, die sich in der Geschichte verliert, erlebt. Jesus Christus, Erie et Odie, Ipse et in Secula, sagt der heilige Paulus. Damals in den 30er Jahren wurde Paulus noch als der Autor des Hebräerbriefs gehalten. Jesus Christus gestern und heute und immer. Schon in jenem Tag traf ich den Vorsatz, alles Mögliche zu machen, damit Christus mein bester Freund würde. Und einige Monate später bat ich um die Aufnahme in Opus Dei, wo ich seit damals diese Freundschaft gesucht und immer stärker gespürt habe. Später, schon als Mitglied des Opus Dei, noch als Student der Architektur, hatte ich die Gelegenheit, von Gründer selbst etwas von dem, was er seine ersten auf Spanisch Barrunto nannte. Man könnte es als seine Vorgefühle, seine Vorahnungen übersetzen und ihn direkt zu hören. Er erzählte uns, dass er schon mit 15, 16 Jahren angefangen hatte zu spüren, dass Gott für ihn andere Pläne als seine eigenen, er wollte Architekt werden, dass Gott andere Pläne für ihn hatte. Aber er wusste nicht, was Gott von ihm wollte. Durch diese innere Unruhe bewegt, fing er an, die Heilige Messe öfter zu besuchen, mehr zu beten und das Evangelium langsam und tiefer zu lesen. Und als er im Matthäus-Evangelium die Stelle fand, wo der Herr sagte, Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist, fragt er sich. Wie kann Gott so etwas von uns armen Menschen verlangen? Die Vollkommenheit unseres himmlischen Vaters. Und die Antwort fand er in Johannes Evangelium, als der Herr im letzten Abendmahl seinen Apostel sagte: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und wenn ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Christus ist vollkommener Gott, aber auch vollkommener Mensch. Verein mit ihm können wir diese Vollkommenheit erreichen, die er von uns fordert. Aber der junge Skriba stellte sich noch eine zweite Frage. Hat Christus diese Forderung, ihr sollt vollkommen sein, nun den Apostel oder einen kleinen Kreis von Jüngern gestellt? Und die Antwort war im Matthäus-Evangelium ganz klar. Weil diese Worte zur Bergpredigt gehört, die der Evangelist so einleitet. Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem, Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm. Also Menschen aus verschiedenen Berufen, aus verschiedenen Altern, sogar aus verschiedenen Rassen. Alle waren da vertreten. Und mit diesen Worten, die er im Evangelium fand, hatte der Josef Maria eine erste Vorahnung der allgemeinen Berufung zur Heiligkeit, die nichts anderes ist als Vereinigung mit Gott in Christus. Die Berufung für alle Menschen. Aber um genau zu wissen, was Gott konkret von ihm wollte, musste er noch viele Jahre warten. Inzwischen, ohne auf die definitive Antwort zu warten, hatte er klar gesehen, dass Gott ihn als Weltpriester brauchte. Im Jahre 1925 wurde er in Saragossa zu Priester geweiht, arbeitete in einer sehr armen Pfarrei und etwas später wurde er von seinem Bischof nach Madrid geschickt, um dort in Jura zu promovieren. Und dort in Madrid, am 2. Oktober 1928, ohne dass er es überhaupt gewollt hätte, bekam der junge José María Escrivá, 26 Jahre alt, von Gott den Auftrag, eine neue Familie in der Kirche zu gründen, das Opus Dei. Und ich wage es als Auftrag Gottes zu bezeichnen, weil der selige Johannes Paul II. Die apostolische Konstitution UCIT, mit der er am 28. November 1982 das Opus Dei als Personalprälatur errichtete, mit folgenden Worten öffnet. Mit größter Hoffnung wendet die Kirche ihre mütterliche Sorge und Aufmerksamkeit, denn durch den Diener Gottes, damals war noch nicht selig gesprochen, den Diener Gottes José María Escrivá de Balaguer auf göttliche Eingebung am 2. Oktober 1928 in Madrid gegründeten Opus Dei zu, damit es ein kraftvolles und wirksames Werkzeug ihres Heilsauftrags für das Leben der Welt sei. Was Escrivá im Oktober 1928 sah, kann man so zusammenfassen. Als erstes sollte er in der Kirche an eine alte Wahrheit, alt wie das Evangelium, erinnern, die aber in der Praxis in Vergessenheit geraten war. Dass Gott für alle Menschen die Vereinigung mit ihm wünscht. Und diese Vereinigung ist, was wir Heiligkeit nennen. Und da Gott in Christus Mensch geworden und bei uns geblieben ist, vor allem in der Eucharistie, können wir Menschen schon diese Heiligkeit auf Erden erreichen oder wenigstens suchen. Ab dann sprach er von der universalen Berufung zur Heiligkeit und schrieb schon in den 30er Jahren in der Weg. Du bist verpflichtet, dich zu heiligen, auch du. Wer soll glauben, das sei ausschließlich Sache der Priester und Ordensleute? Der Herr nahm keinen aus, als er sagte, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Aber dazu wollte Gott, dass er einen neuen Weg in der Kirche öffnen sollte, um vielen Menschen zu helfen, die Heiligkeit mitten in der Welt als Laien oder Weltpriester als Ganzhingabe zu leben. Dieser Weg ist, was später den Namen Opus Dei bekam. Mit innerem Widerstand, weil er in seiner Demut nicht Gründer sein wollte, fing er an, diese Aufträge zu erfüllen und diese Botschaft zu verbreiten. Aber in den ersten Jahren fand er in Spanien kein Verständnis. Er wurde sogar als Verrückter angesehen. Wir können deshalb uns vorstellen, was für eine Freude für ihn war, als im Zweiten Vatikankonzil die Kirche feierlich die universale Berufung zur Heiligkeit verkündigte und Escrivá in seinen Dokumenten Texten wie folgende lesen konnte. Aus Lumen Gentium. Jedem ist also klar, dass alle Christgläubigen jährlichen Standes oder Ranges zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe rufen sind. Durch diese Heiligkeit wird auch in der irdischen Gesellschaft eine menschlichere Weise zu leben gefördert. Und in Apostolica Nactositaten. Das ist der Weg, auf dem die Laien mit freudig bereiten Herzen zu immer höheren Heiligkeit fortschreiten müssen. Schwierigkeiten sollen sie mit Klugheit und Geduld zu überwinden versuchen. Weder die häuslichen Sorgen noch die anderen Aufgaben, die das Leben in der Welt stellt, dürfen außerhalb des Bereiches ihres geistigen Lebens stehen, gemäß dem Wort des Apostels, was ihr auch tut im Wort und Werk, tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und sang dann Gott und den Vater durch ihn.
Für alle, die später hinzugekommen sind, es geht heute in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria um das Thema der allgemeine Ruf zur Heiligkeit. Zu Gast bei uns Prälat Dr. Cesar Ortiz aus Essen. Wir fahren fort im Vortrag.
José María Escrivá wusste aber, dass diese Vorstellung, dass die Heiligkeit nur etwas für Ordensleute und einigen Priester möglich war, sicher tief in vielen Personen in der Kirche eingeprägt hatte und deswegen, dass diese alte und neue Lehre der universalen Berufung zur Heiligkeit eine lange und tiefe Katechese brauchen würde, um sich durchzusetzen. Deswegen benutzte er alle Gelegenheit für diese Katechese. Eine Begebenheit, die ich nicht selbst erlebt habe, die aber aus verlässlichen Zeugen stammt, erzählt uns von einer dieser Gelegenheiten. Escrivá wohnte seit 1946 in Italien, in Rom, und einmal besuchte er in Begleitung von eigenen seinen Söhnen eine alte Kathedrale. Auf einer Wand entdeckte er eine große Darstellung des Himmels. Bei näherem Hinsehen stellte Escrivá fest, dass alle Heiligen auf dem Bild entweder Ordenstracht oder Bischofs- oder Priesterkleidung trugen. Zu den wenigen Gewandern, die fast allein zu dieser Stunde in der Kirche waren, sagte unser Gründer laut und deutlich, damit alle es gut verstehen könnten: Das ist absurd. So sieht sicher der Himmel nicht aus. Ich bin fest überzeugt, dass dort Ordensleute und Priester in der Minderheit sind. Die Mehrzahl der Heiligen sind Familienmütter und Familienväter, gewöhnliche Christen aller sozialen Schichten, die ein verborgenes, aber heroisches Leben in tiefer Verbundenheit mit Christus geführt haben. Wie gut passen hier die Worte, die Kardinal Ratzinger in seiner Predigt unmittelbar nach der Seligsprechung José María Escrivá am 19. Mai 1992 in Rom sagte. Die lauten so: Das Wort heilig hat im Laufe der Zeit eine gefährliche Einengung erfahren, die wohl heute noch immer wirksam ist. Wir denken dabei an die Heiligen, die auf den Altären dargestellt werden, an Wunder und heroische Tugenden, und wissen dann, dass das nur für einige wenige Erwählte gilt, denen wir uns nicht zurechnen können. Wir überlassen die Heiligkeit denen, diesen unbekannten wenigen, und bescheiden uns damit, so zu sein, wie wir eben sind. Auf dieser geistigen Apathie hat Josef Maria Escrivá aufgerüttelt. Nein, Heiligkeit ist nicht das Ungewöhnliche, sondern das Gewöhnliche, das Normale für jeden Getauften. Sie besteht nicht in irgendwelchen unnachmlichen Heroismen. Sie hat 1000 Gestalten. Sie kann an jeder Stelle und in jedem Beruf verwirklicht werden. Sie ist das Normale. Sie besteht darin, das gewöhnliche Leben auf Gott hin zu leben und es mit dem Geist des Glaubens zu durchformen. Mit diesem Auftrag hat unser Seliger unermüdlich die Kontinente bereist und zu den Menschen gesprochen, um Mut zur Heiligkeit, das heißt zum Abenteuer des Christseins zu geben, wo immer uns das Leben hingestellt hat. In den Jahren nach 1928 suchte Escrivá im Gespräch mit dem Herrn, welche die Grundlage für diese Suche nach Heiligkeit mitten in der Welt sein könnte. Ich erzähle jetzt eine Erinnerung, die uns zeigt, welche Antwort er von Gott dafür bekam. In den 70er Jahren, wenn er nach Madrid auf Rom kam und einige Tage im selben Haus, wo ich wohnte, blieb, haben wir oft einen Spaziergang mit ihm unternommen durch die Orte, wo er von 1925 bis 1945 in Madrid apostolisch gearbeitet hat. Wenn wir in diesen Spaziergängen von Weitem die Silhouette des Bahnhofs von Atocha entdeckten, erzählte uns von einem wichtigen Ereignis seines Lebens im Jahre 1931. An diesem Jahr waren 3 Jahre vergangen, seitdem er wusste, was Gott von ihm wollte. Und er hatte den Eindruck, nichts erreicht zu haben. Niemand verstand ihn. Escrivá war sicher, dass das Opus Dei Realität sein würde, weil es dem Willen Gottes entsprach. Aber er hatte mehr und mehr die Befürchtung, dass er nicht das Werkzeug war, das Gott dafür brauchte. Und das bewirkte ihm in eine innere Traurigkeit. In dieser Situation begleitete er seine Mutter und seine Geschwister zu diesem Bahnhof, wo sie den Zug nach Aragonien nehmen sollten. Nachdem er sie verabschiedet hatte, stieg er in eine Straßenbahn, um nach Hause zu fahren. Hören wir, was er selbst über diese Rückfahrt geschrieben hat. In menschlich betrachtet, schwierige Augenblicken, in denen ich auch jedoch die Gewissheit hatte, dass das Unmögliche Wirklichkeit würde, das, was wir heute als vollendete Tatsache betrachten, spürte ich das Wirken des Herrn, der in meinen Herzen und auf meinen Lippen mit gebieterischer Kraft jener zärtlichen Anruf des Paulus ausbrechen ließ. Abba, Pater, Abba, Vater. Ich befand mich auf der Straße, in einer Straßenbahn. Die Straße hindert nur an unserem beschaulichen Zwiegespräch und das Getöse der Welt ist für uns Ort des Gesprächs mit Gott. Wahrscheinlich habe ich jene Worte laut vor mir gesprochen und die Leute in der Straßenbahn mussten mich für verrückt halten. Aber, Vater, was für eine Zuversicht, was für eine Ruhe und was für ein Optimismus wird es euch mitten in euren Schwierigkeiten verleihen, euch als Kinder eines Vaters zu fühlen, der alles weiß und alles vermag. Der heilige Maria sah dann ganz klar, dass gerade weil die Laien die Heiligkeit mitten in der Welt suchen, wo sie ständig Schwierigkeiten finden, für diese Laien das Bewusstsein der Gotteskindschaft Grundlage ihrer Spiritualität sein sollte. Er hat uns viele Texte über dieses Thema hinterlassen, von dem ich nur eins zitiere. Er sagte in einer Betrachtung, die in Christus begegnet, veröffentlicht ist, die Gotteskindschaft ist eine herrliche Wahrheit, ein tröstliches Geheimnis. Sie erfüllt ganz unser inneres Leben, denn durch sie lernen wir mit unserem himmlischen Vater umzugehen, ihn kennenzulernen, ihn zu lieben. Sie gründet unseren inneren Kampf auf die Hoffnung und sie ist schließlich, die uns die vertrauensvolle Einfachheit kleiner Kinder schenkt. Mehr noch, gerade weil wir Kinder Gottes sind, schauen wir mit Liebe und Bewunderung auf alle Dinge, die aus der Hand des göttlichen Vaters und Schöpfers stammen. Auf diese Weise leben wir kontemplativ inmitten der Welt und lieben diese Welt. Ich erzähle jetzt eine Begebenheit, die mir viel geholfen hat zu verstehen, warum der heilige Josef Maria, der so viele Schwierigkeiten für die Erfüllung seiner Aufgabe fand, trotzdem immer froh gelassen war. Das ist die Erklärung für das, was ich am Anfang der Sendung gesagt habe, dass ich mir seine große Freude sehr beeindruckt hatte. Die Begebenheit ist folgende. In den 70er Jahren erschienen in der spanischen Presse viele Artikel über das Opus Dei, pro und contra. Und in diesem Artikel wurde auch logischerweise der Gründer erwähnt, auch pro und contra. Mit einigen dieser Artikel haben wir ein Pressedossier hergestellt und am nächsten Besuch von Escrivá in Madrid haben wir es ihm überreicht. Er las eine Reihe von ihnen mit viel Ruhe und am Ende guckte er uns mit einem Lächeln und sagte uns ungefähr: Ja, Sie schreiben einige, dass ich ein Heiliger bin. Und das stimmt nicht, denn ich weiß genau, dass ich ein Sünder bin. Das war keine Floskel. Der heilige Maria war bewusst von den vielen Gnaden, die er von Gott empfang, und war tief überzeugt, dass seine Liebe zu Gott diesen Gnaden nicht entsprach. Und dann sagt er weiter: Und andere schreiben, dass ich ein Teufel bin. Und das stimmt auch nicht, denn ich bin ein Kind Gottes. Als Sünder und Kind Gottes sah sich selbst der heilige Josef Maria und das war die Grundlage seiner Freude. Er wusste aus eigenen Erfahrungen, sein Leben war sehr oft mit Krankheiten und Angriffen geplagt, dass ein Zeichen der Vaterschaft Gottes ist, dass er uns wie seinen Sohn mit dem Kreuz segnet. In einer seiner Betrachtungen in seinem Buch Der Kreuzweg hat er geschrieben: Jesus betet im Ölgarten. Pater mi, Abba Pater. Gott ist mein Vater auch dann, wenn er mir Leid schickt. Seine Liebe ist zart, auch dann, wenn er mich verwundet. Jesus leidet, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Auch ich will den heiligsten Willen Gottes in der Nachfolge des Meisters erfüllen. Warum dann klagen, wenn Leid mich auf meinem Weg begleitet? Ich will darin das sichere Merkmal erkennen, dass ich Kind bin. Gott handelt ja an mir so, wie er an seinen göttlichen Sohn gehandelt hat. Und wie er darf ich dann unter Seufzen weinen, allein in meine Gethsemane, doch auf der Erde liegen nehme ich meine Nichtigkeit an und auf der Tiefe meiner Seele dringt mein Ruf zu Gott: Pater mi, Abba, Pater, Fiat. Viele Jahre vorher hat er in der Weg geschrieben: Du bist betrübt und verzagt, weil deine Kommunion trocken und kalt ist. Sage mir, suchst du dich oder suchst du Jesus, wenn du kommunizierst? Wenn du dich suchst, hast du allen Grund, traurig zu sein. Wenn du aber, wie du es solltest, Christus suchst, brauchst du dann noch ein sicheres Zeichen als das Kreuz, um zu wissen, dass du ihn gefunden hast. Deswegen hat der heilige Josef Maria entschieden, dass der vollständige Name unserer Familie so lauten sollte: Prälatur von Heiligen Kreuz und Opus Dei. Und mit diesem Namen ist sie in die Konstitution UCIT als Personalprälatur errichtet worden.
In der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria geht es heute um den allgemeinen Ruf zur Heiligkeit. Wir kommen jetzt zu den Mitteln auf diesem Weg. Zu Gast bei uns Dr. Cäsar Ortiz aus Essen.
Es ist für uns alle klar, dass die Heiligkeit, die Vereinigung mit Gott in Christus, nicht mit unseren eigenen Kräften erreicht, nicht einmal gesucht werden kann. Sie ist ein Geschenk Gottes, das uns durch die Gnade gewährt wird. Es kann schön sein, dass wir wieder Einige von den Worten des heiligen Vaters Benedikt ersetze hören, die er im Freiburg den Jugendlichen sagte.
Er ruft uns nicht, weil wir gut und vollkommen sind, sondern weil er gut ist und uns zu seinen Freunden machen will. Ja, ihr seid das Licht der Welt, weil Jesus euer Licht ist. Ihr seid Christen, nicht weil ihr Besonderes und Herausragendes tut, sondern weil er Christus, euer, unser Leben ist. Ihr seid heilig, wir sind heilig, wenn wir seine Gnade in uns wirken lassen.
Aber wir wissen auch, dass Gott uns frei erschaffen hat. Und deswegen sind wir frei, dieses Geschenk der Gnade abzuholen oder nicht. Christus hat uns durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung alle Gnaden zur Verfügung gestellt, die wir brauchen, um uns mit ihm zu vereinigen. Und diese Gnade fließt durch die Kanäle, die er bestimmt hat. Die Sakramenten, das Gebet, die guten Werke und so weiter, sie sind dieselben Mittel, die schon die ersten Christen hatten. Und sie sind dieselben Mittel für alle Gläubigen der Kirche. Laien, Ordensleute, Priester, Diakonen und so weiter. Der heilige Josef Maria empfiehlt den Laien diese traditionellen Mittel der Kirche, aber er hatte von Gott besondere Lichter bekommen, um zu zeigen, wie ein Laie, der ganz in der Welt ist, mit Frau und Kindern, mit einem anspruchsvollen Beruf, mit einer aktiven Teilnahme in der Gesellschaft, diese Mittel wirksamer benutzen kann. Er sah in dem verborgenen Leben der heiligen Familie ein lebendiges Beispiel, um zu lernen, wie die Heiligkeit im normalen Leben eines Christens gesucht werden kann. Hören wir eine Stelle aus einer seiner Betrachtungen, die in seinem Buch Christus begegnen veröffentlicht sind. Er sagte, indem Jesus wie einer von uns aufwächst und lebt, offenbart er uns, dass das menschliche Dasein, das gewöhnliche und alltägliche Tun einen göttlichen Sinn hat. So oft wir diese Wahrheit auch betrachtet haben mögen, immer wieder sollte uns der Gedanke an die 30 Jahre seines verborgenen Lebens in Staunen versetzen. Jene 30 Jahre, die den größten Teil seines Wandels unter uns Menschen, seinen Brüdern, ausmachen. Jahre im Schatten, für uns aber klar wie Sonnenlicht. Oder vielmehr strahlende Jahre, die unsere Tage erhellen und ihnen ihren wirklichen Sinn geben, denn wir sind gewöhnliche Christen, die ein normales Leben führen, wie Millionen Menschen überall auf der Welt. Deswegen sagte der selige Johannes Paul II. In seiner Ansprache in der Audienz am 7. Oktober 2002, ein Tag nach der Heiligsprechung von Josef Maria Escrivá im Petersplatz. Der heilige Josef Maria wurde von Gott dazu erwählt, die allgemeine Berufung zur Heiligkeit zu verkünden und aufzuzeigen, dass das Alltagsleben, die gewöhnliche Beschäftigung, Weg der Heiligung ist. Man konnte sagen, dass er der Heilige des Alltäglichen war. Auf Italienisch sagte der Heilige Vater, il Santo del Ordinario, der Heilige des normalen Lebens. In der Tat war er überzeugt, dass für den, der in einer Optik des Glaubens lebt, alles Gelegenheit zur Begegnung mit Gott ist und Anlass zum Gebet wird. So gesehen offenbart das Alltagsleben eine ungeahnte Größe und die Heiligkeit wird wirklich für alle erreichbar. Ich möchte jetzt versuchen, mit einigen Zitaten aus der Schriften des heiligen Josef Maria zu zeigen, wie er die Anwendung der erwähnten Mittel, durch die die Gnade fließt, konkret für normale Christen, die mitten in der Welt sind, oder für Weltpriester beleuchtete. Fangen wir an mit der Heiligen Messe. In einer Betrachtung über die Eucharistie in Christus begegnen, sagte er, die Heilige Messe führt uns so zu den grundlegenden Geheimnissen des Glaubens. Denn sie ist das Geschenk der Dreifaltigkeit an die Kirche. Daher leuchtet es ein, dass sie Mitte und Wurzeln im geistlichen Leben jedes Christen sein soll. Deswegen hat er immer den Laien empfohlen, auch wissen, dass in ihrem normalen Leben das nicht leicht zu schaffen ist, an der Heiligen Messe täglich teilzunehmen. Aber die Wirkung der Messe sollte sich dank des allgemeinen Priestertums alles Gläubigen nicht auf die Zeit der Eucharistiefeier beschränken, sondern den ganzen Tag mit allen seinen Umständen in Verbindung mit Christus bringen. So sagt er in einem Brief im Jahre 1945. Mit und durch laikaler Mentalität wirst du diesem priesterlichen Dienst aus Grund des allgemeinen Priestertums allen Gläubigen ausüben, indem du Gott die Arbeit, die Erholung, die Freuden und Widrigkeiten des Tages darbringst, das Brandopfer eurer Leiber, die von der Anstrengung eines beständigen Dienstes erschöpft sie. So ist alles in der Messe eine lebendige, heilige und wohlgefällige Opfergabe. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst, wie Paulus im Römerbrief sagt. Viele Jahrzehnte vor der liturgischen Reform hat auch der Laien empfohlen, die heilige Kommunion in der täglichen Messe zu empfangen, aber immer mit einem reinen Herzen. Unterwegs schrieb er, für dich ist er, Christus, da. Es ist keine Ehrfurcht, nicht zu kommunizieren, wenn du Gott gut vorbereitet bist. Ehrfurchtlosigkeit ist es nur, ihn unwürdig zu empfangen. Deshalb hat er empfohlen, zu Sakrament der Beichte oft zu gehen, das er das Sakrament der Freude nannte. Und mit folgenden Worten ermuntert er auch täglich einen Besuch von dem Tabernakel nicht zu unterlassen. Er schrieb in der Weg, wenn du dich dem Tabernakel näherst, denke, dass er dich dort seit 2000 Jahren erwartet. Auch der andere große Kanal der Gnade, das Gebet, soll für einen Laien eine enge Beziehung zum alltäglichen Leben haben. So lesen wir in der Weg. Du hast mir geschrieben, bitten, ich spreche mit Gott, aber wovon? Wovon? Von ihm und von dir, von Freude und Kummer, von Erfolgen und Misserfolgen, von hohen Zielen und alltäglichen Sorgen, von deinen Schwächen, Danksagungen und Bitten, Lieben und Sühnen, Kunst, ihn erkennen und dich erkennen, beisammen sein. In einer anderen Betrachtung in seinem Werk Freunde Gottes empfahl er, alle diese Mittel im Rahmen eines Lebensplans harmonisch zu verteilen. Da sagt er, bemühe dich darum, immer einen Lebensplan einzuhalten. Einige Minuten des stillen Gebetes, die heilige Messe, wenn möglich jeden Tag, und die häufige Kommunion, der regelmäßige Empfang des heiligen Sakraments der Versöhnung, auch wenn du dir keine schweren Schuld bewusst bist, der Besuch beim Herrn in den Tabernakel, der im Tabernakel gegenwärtig ist, das Beten und Betrachten des Rosenkranzgeheimnisse und viele andere gute Übungen, die du schon kennst oder die zu lernen kannst. Sie dürfen freilich nicht zu starren Regeln oder in sich abgeschlossenen Schubfächern werden. Die Empfehlung zum Beten und Betrachten des Rosenkranzes entspricht der großen Liebe des heiligen Josef Maria zur Mutter Gottes. Er hat uns ein kleines Traktat über dieses Andach hinterlassen, der auch ein Kunstwerk der spanischen Literatur ist. Da können wir unter anderem lesen. Am Anfang des Weges, dessen Ende die ganze Torheit eines Lebens für Jesus ist, steht eine vertrauensvolle Liebe zu Maria. Willst du die Mutter Gottes lieben? Dann lerne sie kennen. Wie? Bete den Rosenkranz zu der lieben Frau gut. Aber den Rosenkranz sagen wir doch immer dasselbe. Immer dasselbe. Und sagen sich Verliebte nicht immer dasselbe? In meinen fast 67 Jahren in Opus Dei habe ich erlebt, wie diese Familie von den nicht mehr als 100 Mitgliedern, die sie im Jahre 1945, als ich um die Aufnahme im Werbat hatte, bis zu den heutigen fast 100.000 gewachsen ist. Ich habe erlebt, wie viele verheiratete Menschen mit großen familiären und beruflichen Verpflichtungen, die zum ersten Mal das Opus Dei kannten, dachten, dass so ein Lebensplan mit ihren familiären und beruflichen Verpflichtungen unvereinbar wäre. Aber nachdem sie es versucht haben, machten sie die Erfahrung, dass durch die Gnade, die sie durch diese Kanäle bekamen, ihre Zeit sich ausdehnte und dass in ihrem Leben durch die Verbindung mit Christus sich das verwirklichte, was der heilige Josef Maria in einem anderen Punkt in der Weg schrieb. Die meisten Leute haben nur Augen für das Flache, für die Fläche der Erde, zweidimensional. Wenn du ein übernatürliches Leben führst, wirst du von Gott die dritte Dimension bekommen, die Tiefe und damit das Relief, das Gewicht und die Fülle. Ich komme zum Schluss. Aber ich will es nicht tun, ohne etwas sehr Wichtiges aus der Spiritualität des heiligen Josef Maria zu erwähnen. Er betonte uns ständig, dass Vereinigung mit Christus sich in Werken der Liebe zeigen soll. Als er uns die Worte des Herrn im Matthäus-Evangelium kommentierte, mit denen Christus uns offenbar, wie das Endgericht laufen wird, betonte er, dass da Christus nicht gefragt hat, ob wir die Heilige Messe besuchen oder ob wir gebetet haben, sondern seine Fragen beziehen sich nur auf unseren konkreten Dienst an Menschen, die unsere materielle und geistige Hilfe brauchen. In einer seiner Betrachtungen zitierte er die Stelle aus dem Matthäus-Evangelium. Hinweg von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engel bereitet ist. Denn ich war hungrig und habe mir nichts zu essen. Ich war durstig und habe mich nicht zu trinken. Ich war fremd und ihr nahm mich nicht auf. Nackt und habe mich nicht bekleidet. Krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Und fügte hinzu: Ein Mensch oder eine Gesellschaft, die auf die Not und die Ungerechtigkeit nicht reagieren und sich nicht bemühen, sie zu lindern, sind nicht Mensch und nicht Gesellschaft nach dem Maße des liebenden Herzens Christi. Und der ständigen Bewahrung eines weiten Freiheitsraumes bei der Ausarbeitung und Anwendung konkreter Lösungen und völlig innerhalb eines selbstverständlichen Pluralismus müssen die Christen in ihrem Eifer übereinstimmen, der Menschheit zu dienen. Sonst wäre ihr Christentum nicht das Wort und das Leben Jesu, sondern eine Maske und ein Betrug. Der heilige Maria sagte uns, dass jeder Mensch in der Lage ist, durch eine gut geleistete Arbeit auf Not und Ungerechtigkeit zu reagieren. In einer Betrachtung in Christus Begegnung über ein zentrales Thema der Spiritualität des Opus Dei, die Heiligung der Arbeit, sagte er: Die Arbeit, jede Arbeit zeugt von der Fürde des Menschen, von der Herrschaft für die Schöpfung. Sie ist ein Feld, auf dem wir unsere Persönlichkeit entwickeln. Sie verbindet uns mit den anderen Menschen. Sie schafft die Mittel zur Unterhaltung der heiligen Familie. Sie lässt uns mithelfen an der Verbesserung der gesellschaftlichen Bedingungen und an Fortschritt der ganzen Menschheit. Aber dazu bemühen sich die Mitglieder des Opus Dei, als wichtiger Teil ihres Apostolates, um Freunde und Verwandten zu Christus zu führen. Mit diesen Personen, unter denen eine gute Zahl von Nichtkatholiken gibt, in der ganzen Welt viele Initiativen im Bereich der Bildung und Entwicklung zu promovieren. Dafür ist aber nötig, was Benedikt XVI. In seiner letzten Enzyklika Caritas in Veritate am Ende sagt: Die Entwicklung braucht Christen, die die Arme zu Gott erheben und der Gäste des Gebets. Christen, die von dem Bewusstsein getragen sind, dass sie von Wahrheit erfüllte Liebe, Caritas in Veritate, von der die echte Entwicklung ausgeht, diese nicht unser Werk ist, sondern uns geschenkt wird, um so das Leben auf der Erde glücklich und damit menschenwürdiger zu machen. Aber um solche Christen zu sein, brauchen wir die Gnade Gottes, die wir schon sein, wie wir schon sein, durch alle diese Mittel, Eucharistie, Gebet, Sakramente in unserer Weise fließt. Aber dieses Dienst soll zuerst an unseren Nächsten geleistet werden. Und deswegen ist die Familie der erste Ort, in dem wir unsere nächste Liebe zeigen sollen. Die christliche Ehe und Familie war ein zentrales Thema in der Botschaft des heiligen Josef Maria. hören wir einige Texte von ihm. Die ist für einen Christen keine bloß gesellschaftliche Einrichtung, noch viel weniger bloßes Heilmittel für die menschliche Schwachheit. Sie ist wahrhaft übernatürliche Berufung, Sacramentum Magnus, Geheimnis, Sacrament in Christus in seiner Kirche, wie Paulus sagt. Und etwas weiter. Die Leute sind dazu berufen, ihre Ehe und dadurch sich selbst zu heiligen. Deshalb wäre es falsch, wenn sie ihr geistiges Leben abseits und am Rande ihres häuslichen Lebens führten. Das Familienleben, der ehrliche Umgang, die Sorge um die Kinder und ihre Erziehung, das Bemühen um den Unterhalt der Familie und ihre finanzielle Besserstellung, die gesellschaftlichen Kontakte zum anderen Menschen, dies alles, so menschlich und alltäglich, ist gerade das, was die christlichen Eheleute zur Ebene des Übernatürlichen erheben sollen. Ich hoffe, mit diesem Vortrag einige wichtige Aspekte der Botschaft des heiligen Josef Maria über die universale Berufung zur Heiligkeit vermittelt zu haben. Und es würde mich freuen, wenn ich in der Zukunft neue Gelegenheiten hätte, andere schöne und tiefe Gedanken aus dieser Botschaft durch Radio Horeb bekannt zu machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, das war ein Vortrag von Prälat Dr. Cäsar Ortiz aus Essen. Der allgemeine Ruf zur Heiligkeit, das war unser Thema heute. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, wir haben einen CD-Dienst bei Radio Horeb. Für alle, die Internetzugang haben, Sie können auch direkt selber auf unsere Homepage gehen von Radio Horeb. Unter www.horeb.org können Sie sich diese Sendung auch herunterladen in unserem Podcast und Download. Ihnen, Herr Prälat, herzlichen Dank für diesen Vortrag.
Ja, ich bedanke mich.
Dürfen wir Sie zum Abschluss dann noch um den Segen bitten?
Ja, und dafür schenke uns der Heilige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist seinen Segen für uns alle.
Amen. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.